Your politics are boring as fuck.
You know it's true. Otherwise, why does everyone cringe when you say the word? Why has attendance at your anarcho-communist theory discussion group meetings fallen to an all-time low? Why has the oppressed proletariat not come to its senses and joined you in your fight for world liberation? Perhaps, after years of struggling to educate them about their victimhood, you've come to blame them for their condition. They must want to be ground under the heel of capitalist imperialism. Otherwise, why do they show no interest in your political causes? Why haven't they joined you yet in chaining yourself to mahogany furniture, chanting slogans at carefully planned and orchestrated protests, and frequenting anarchist bookshops? Why haven't they sat down and learned all the terminology necessary for a genuine understanding of the complexities of Marxist economic theory? The truth is, your politics are boring to them because they really are irrelevant. They know that your antiquated styles of protest, your marches, handheld signs, and gatherings are now powerless to effect real change because they have become such a predictable part of the status quo. They know that your post-Marxist jargon is off-putting because it really is a language of mere academic dispute, not a weapon capable of undermining systems of control. They know that your infighting, your splinter groups, and endless quarrels over ephemeral theories can never affect any real change in the world they experience from day to day. They know that no matter who is in office, what laws are on the books, what isms the intellectuals march under, the content of their lives will remain the same. We know that our boredom is proof that these politics are not the key to any real transformation of life. For our lives are boring enough already. And you know it too. For how many of you is politics a responsibility? Something you engage in because you feel you should. When in your heart of hearts, there are a million things you would rather be doing. Your volunteer work, is it your most favorite pastime, or do you do it out of a sense of obligation? Why do you think it is so hard to motivate others to volunteer as you do? Could it be that it is, above all, a feeling of guilt that drives you to fulfill your duty to be politically active? Perhaps you spice up your work by trying, consciously or not, to get in trouble with the authorities, to get arrested, not because it will practically serve your cause, but to make things more exciting, to recapture a little of the romance of turbulent times now long past. Have you ever felt that you were participating in a ritual? A long-established tradition of fringe protest that really serves only to strengthen the position of the mainstream? Have you ever secretly longed to escape from the stagnation and boredom of your political responsibilities? It's no wonder that no one has joined you in your political endeavors. Perhaps you tell yourself that it's tough, thankless work, but somebody's got to do it. The answer is, well, no. You actually do us all a real disservice with your tiresome, tedious politics. For in fact, there is nothing more important than politics. Not the politics of American democracy and law, of who is elected state legislator to sign the same bills and perpetuate the same system. Not the politics of the, I got involved with the radical left because I enjoy quibbling over trivial details and writing rhetorically about unreachable utopia, anarchist. Not the politics of any leader or ideology that demands that you make sacrifices for the cause, but the politics of our everyday lives. When you separate politics from the immediate, everyday experiences of individual men and women, it becomes completely irrelevant. Indeed, it becomes the private domain of wealthy, comfortable intellectuals who can trouble themselves with such dreary theoretical things. When you involve yourself in politics out of a sense of obligation and make political action into a dull responsibility rather than an exciting game that is worthwhile for its own sake, you scare away people whose lives are already far too dull for any more tedium. When you make politics into a lifeless thing, a joyless thing, a dreadful responsibility, it becomes just another weight upon people, rather than a means to lift weight from people. And thus you ruin the idea of politics for the people to whom it should be most important. For everyone has a stake in considering their lives, in asking themselves what they want out of life and how they can get it. But you make politics look to them like a miserable, self-referential, pointless middle-class bohemian game, a game with no relevance to the real lives they are living out. What should be political? Whether we enjoy what we do to get food and shelter? Whether we feel like our daily interactions with our friends, neighbors, and co-workers are fulfilling? whether we have the opportunity to live each day the way we desire to. And politics should consist not of merely discussing these questions, but of acting directly to improve our lives in the immediate present. Acting in a way that is itself entertaining, exciting, joyous. Because political action that is tedious, tiresome, and oppressive can only perpetuate tedium, fatigue, and oppression in our lives. No more time should be wasted debating over issues that will be irrelevant when we must go to work again the next day. No more predictable ritual protests that the authorities know all too well how to deal with. No more boring ritual protests which will not sound like a thrilling way to spend a Saturday afternoon to potential volunteers. Clearly, those won't get us anywhere. Never again shall we sacrifice ourselves for the cause. For we ourselves, happiness in our own lives and the lives of our fellows, must be our cause. After we make politics relevant and exciting, the rest will follow. But from a dreary, merely theoretical and or ritualized politics, nothing valuable can follow. This is not to say that we should show no interest in the welfare of humans, animals, or ecosystems that do not contact us directly in our day-to-day existence, but the foundation of our politics must be concrete. It must be immediate. It must be obvious to everyone why it is worth the effort. It must be fun in itself. How can we do positive things for others if we ourselves do not enjoy our own lives? To make this concrete for a moment, an afternoon of collecting food from businesses that would have thrown it away and serving it to hungry people and people who are tired of working to pay for food, that is a good political action, but only if you enjoy it. If you do it with your friends, if you meet new friends while you're doing it, if you fall in love or trade funny stories or just feel proud to have helped a woman by easing her financial needs, that's good political action. On the other hand, if you spend the afternoon typing an angry letter to an obscure leftist tabloid objecting to its columnist's use of the term anarcho-syndicalist, that's not going to accomplish shit, and you know it. Perhaps it is time for a new word for politics, since you have made such a swear word out of the old one. For no one should be put off when we talk about acting together to improve our lives. And so we present to you our demands, which are non-negotiable and must be met as soon as possible, because we're not going to live forever, are we? 1. Make politics relevant to our everyday experience of life again. The farther away the object of our political concern, the less it will mean to us, the less real and pressing it will seem to us, and the more wearisome politics will be. 2. All political activity must be joyous and exciting in itself. You cannot escape from dreariness with more dreariness. 3. To accomplish those first two steps, entirely new political approaches and methods must be created. The old ones are outdated, outmoded. Perhaps they were never any good, and that's why our world is the way it is now. 4. Enjoy yourselves. There is never any excuse for being bored or boring. Join us in making the revolution a game played for the highest stakes of all. But a joyous, carefree game nonetheless. NDR Kultur.
Zum Nachhören. Ulrich Nütten liest Anna Karenina von Lev Tolstoi, heute die 24. von 81 Folgen. In der heutigen Folge rückt wieder der Gutsbesitzer Konstantin Lewin in den Mittelpunkt. Er gilt als alter Ego Tolstois. Schon der Name Lewin, der auf Russisch zu Lev gehörig bedeutet, ist ein Anzeichen dafür. Tolstoi war selbst Gutsbesitzer und verfügte über 350 Leibeigene. Er verfasste mehrere Schriften darüber, wie man ein großes Gut richtig zu führen habe. Auch Lewin beschäftigt sich intensiv mit diesem Thema und sucht nach neuen Wegen. Allerdings wird er durch die Ankunft seines Bruders Sergei Kosnischew gestört. Währenddessen muss Kitty feststellen, dass ihr Einsatz für die Armen und Kranken nicht nur positiv aufgenommen wird. Weil sie das Gefühl hat, dass ihr einige der Patienten im Kurort Bad Soden aus dem Weg gehen, stellt sie ihre Freundin Warenka zur Rede. Es liest wieder Ulrich Nütten.
Nun sagen Sie mir doch, warum Sie nicht wollen, dass ich oft bei den Petrovs bin. Sie wollen es doch nicht. Warum?
Das habe ich nicht gesagt, mahnte Warenka ruhig.
Doch, bitte sagen Sie es.
Soll ich alles sagen?
Alles. Alles, beharrte Kitty.
Es ist nichts Besonderes. Nur, dass Michail Alexejewitsch so hieß der Maler, eigentlich früher abreisen wollte und jetzt will er nicht abreisen, sagte Warenka lächelnd. Und? Und? Trieb Kitty sie an mit finsterer Miene. Und aus irgendeinem Grund sagte Anna Pawlowna, er wolle es darum nicht, weil sie hier sind. Natürlich war das unpassend, aber deswegen, ihretwegen, kam es zum Streit. Und Sie wissen, wie reizbar diese Kranken sind. Kittys Miene verdüsterte sich immer mehr, und Warenka sprach allein, suchte abzumildern und sie zu besänftigen, da sie einen Ausbruch kommen sah, sie wusste bloß nicht, ob von Tränen oder Wörtern. Darum sollten Sie besser nicht hin. Und verstehen Sie, seien Sie nicht gekränkt. »Das geschieht mir recht, das geschieht mir recht«, sprudelte es aus Kitty. Sie nahm Warenka den Schirm aus den Händen und schaute an den Augen ihrer Freundin vorbei. Warenka hätte fast lächeln müssen, als sie den kindlichen Zorn ihrer Freundin sah, fürchtete aber, sie zu beleidigen. »Was geschieht Ihnen recht? Ich verstehe nicht. Es geschieht mir recht, weil alles aufgesetzt war, alles an den Haaren herbeigezogen und nicht von Herzen kommt. Was hatte ich bei einem fremden Menschen verloren? Und das Ergebnis ist, dass ich Anlass bin für Streit und dass ich mache, worum mich keiner gebeten hat. Weil alles aufgesetzt ist, unaufrichtig. Heuchelei.« »Aber Heuchelei zu welchem Zweck?« fragte Warenka leise. »Oh, wie dumm, wie abscheulich! Wozu hatte ich das nötig? Alles Heuchelei!« sagte sie, dabei klappte sie den Schirm auf und klappte ihn zu. »Aber zu welchem Zweck denn?« »Um besser zu erscheinen vor den Menschen, vor mir selbst, vor Gott, um alle zu täuschen. Nein, jetzt lasse ich mich nicht mehr verleiten. Lieber bin ich schlecht, aber zumindest nicht verlogen, keine Betrügerin.« »Aber wer ist denn eine Betrügerin?« sagte Warenka tadelnd. »Sie sprechen, als ob...« Kitty hatte jedoch ihren Anfall von Jähzorn. Sie ließ sie nicht ausreden. »Ich spreche nicht von Ihnen, überhaupt nicht von Ihnen. Sie sind die Vollkommenheit in Person. Ja, ja, ich weiß, dass Sie die Vollkommenheit in Person sind, aber was tun, wenn ich schlecht bin? Es wäre nicht geschehen, wenn ich nicht schlecht wäre.« »Gut, bin ich eben so, wie ich bin, aber ich werde nicht mehr so tun, als ob. Was geht mich Anna Pawlowna an? Sollen Sie doch leben, wie Sie wollen. Ich lebe, wie ich will. Ich kann nicht anders sein. Das ist alles nicht das Wahre, nicht das Wahre.« »Was ist nicht das Wahre?« fragte Warenka verdutzt. »Alles. Ich kann nicht anders leben, als meinem Herzen nach. Und Sie leben nach Grundsätzen. Ich habe Sie einfach lieb gewonnen, Sie mich aber bestimmt nur, um mich zu retten, mich zu belehren.« »Sie sind ungerecht«, sagte Warenka. »Ich spreche doch gar nicht von anderen, ich spreche von mir.« »Kitty«, ertönte die Stimme der Mutter, »komm, zeig dem Papa deine Korälchen.« Mit stolzer Miene, ohne sich mit ihrer Freundin zu versöhnen, nahm Kitty die Korälchen samt Schächtelchen vom Tisch und ging zur Mutter. »Was hast du, weshalb bist du so rot?« sagten Mutter und Vater wie aus einem Mund. »Nichts«, erwiderte sie, »ich komme gleich«, und rannte zurück. »Sie ist noch da«, dachte sie. »Was sage ich ihr? Mein Gott, was habe ich getan? Was habe ich gesagt? Wieso habe ich sie gekränkt? Was mache ich nur? Was sage ich ihr?« dachte Kitty und blieb an der Tür stehen. Warenka saß mit Hut, den Schirm in den Händen am Tisch und betrachtete die Stahlfeder, die Kitty kaputt gemacht hatte. Sie hob den Kopf. »Warenka, verzeihen Sie mir, verzeihen Sie«, flüsterte Kitty, als sie zu ihr ging. »Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich wollte Sie wirklich nicht betrüben«, sagte Warenka lächelnd. Der Friede war wiederhergestellt. Doch mit der Ankunft des Vaters hatte sich für Kitty die ganze Welt, in der sie lebte, verändert. Sie sagte sich nicht los von dem, was sie erkannt hatte, begriff aber, dass es Selbsttäuschung gewesen war, als sie meinte, sie könnte sein, was sie sein wollte. Sie war gleichsam zur Besinnung gekommen. Sie hatte erfahren, wie schwierig es war, sich ohne Heuchelei und Prahlerei auf der Höhe zu halten, zu der sie gerne aufgestiegen wäre. Außerdem hatte sie erfahren, wie bedrückend diese Welt des Kummers, der Krankheiten und der Sterbenden war, in der sie nun lebte. Qualvoll kamen ihr die Mühen vor, die sie aufwenden musste, um dies zu lieben. Und es drängte sie an die frische Luft, nach Russland, nach Jerguschowa, wohin, wie sie aus einem Brief erfahren hatte, ihre Schwester Dolly mit den Kindern schon übersiedelt war. Aber ihre Liebe zu Warenka wurde nicht schwächer. Beim Abschied bat Kitty sie inständig, sie in Russland besuchen zu kommen. »Ich komme, wenn Sie heiraten«, sagte Warenka. »Ich heirate nie.« »Nun, dann komme ich auch nie.« »Nun, dann werde ich nur zu diesem Zweck heiraten. Sehen Sie zu, vergessen Sie Ihr Versprechen nicht«, sagte Kitty. Die Voraussagen des Arztes bewahrheiteten sich. Kitty kehrte geheilt nach Hause nach Russland zurück. Sie war nicht mehr so sorglos und fröhlich wie früher, aber sie war ruhig. und ihre Moskauer Kümmernisse waren Erinnerung geworden. Dritter Teil. 1. Sergei Iwanowitsch Kosnischew wollte sich von der geistigen Arbeit erholen. Und anstatt sich seiner Gewohnheit nach ins Ausland zu begeben, kam er Ende Mai zum Bruder aufs Land. Seinen Überzeugungen nach war das allerbeste Leben das auf dem Land. Um dieses Leben zu genießen, kam er nun zu seinem Bruder. Konstantin Lewin freute sich sehr, zumal er diesen Sommer Bruder Nikolai nicht mehr erwartete. Doch trotz seiner Liebe und Achtung für Sergei Iwanowitsch fühlte sich Konstantin Lewin auf dem Land unbehaglich mit dem Bruder. Es war ihm unbehaglich, sogar unangenehm, die Einstellung des Bruders zum Land mit anzusehen. Für Konstantin Lewin war das Land der Bereich seines Lebens, also von Freuden, Leiden und Arbeit. Für Sergei Iwanowitsch war das Land einerseits Erholung von der Arbeit, andererseits ein nützliches Gegengift gegen Verderbtheit, welches er sich mit Vergnügen und im Bewusstsein von dessen Nützlichkeit zuführte. Für Konstantin Lewin war es auf dem Land deshalb schön, weil hier das Betätigungsfeld für zweifellos nützliche Arbeit lag. Für Sergei Iwanowitsch war es auf dem Land deshalb besonders schön, weil man dort nichts tun konnte und musste. Außerdem ging auch Sergei Iwanowitschs Einstellung zum Volk, Konstantin, ein wenig gegen den Strich. Sergei Iwanowitsch sagte, er liebe und kenne das Volk und unterhielt sich oft mit den Bauern, was er gut fertigbrachte, ohne sich zu verstellen und ohne affektiert zu sein. Und aus jeder dieser Unterhaltungen zog er allgemeine Schlüsse zum Nutzen des Volkes und zum Beweis, dass er dieses Volk kenne. Eine solche Einstellung zum Volk gefiel Konstantin Lewin nicht. Für Konstantin war das Volk nur der wichtigste Beteiligte am gemeinsamen Werk. Und trotz aller Achtung und geradezu blutsverwandten Liebe zum Bauern, die er, wie er sagte, wahrscheinlich mit der Milch seiner bäuerlichen Amme eingesogen hatte, geriet er, als ebenfalls Beteiligter an der gemeinsamen Sache, über die Kraft, Sanftheit und Gerechtigkeit dieser Menschen manchmal in Entzücken, sehr oft jedoch, wenn die gemeinsame Sache andere Eigenschaften erforderte, geriet er in Zorn auf das Volk über seine Sorglosigkeit, Nachlässigkeit, Trinkerei und seine Lügen. Wäre Konstantin Lewin gefragt worden, ob er das Volk liebe, hätte er überhaupt nicht gewusst, wie darauf antworten. Er liebte das Volk und liebte es nicht, genauso wie überhaupt die Menschen. Versteht sich, als herzensguter Mensch liebte er die Menschen eher, als dass er sie nicht liebte, und so auch das Volk. Aber das Volk als etwas Besonderes lieben oder nicht lieben konnte er nicht. Da er nicht nur mit dem Volk lebte, nicht nur alle seine Interessen mit dem Volk zu tun hatten, sondern er auch sich selbst für einen Teil des Volkes hielt, in sich und im Volk keine besonderen Eigenschaften und Mängel sah und sich dem Volk nicht gegenüberstellen konnte. Außerdem lebte er zwar seit langem in engster Beziehung zu den Bauern, als Gutsherr und Vermittler und vor allem als Ratgeber. Die Bauern trauten ihm und kamen sogar über 40 Werst zu Fuß, um sich Rat bei ihm zu holen. Dennoch hatte er kein bestimmtes Urteil über das Volk. Und auf die Frage, ob er das Volk kenne, wäre ihm die Antwort ebenso schwer gefallen wie auf die Frage, ob er das Volk liebe. Zu sagen, er kenne das Volk, wäre für ihn dasselbe gewesen wie zu sagen, er kenne die Menschen. Er beobachtete unentwegt Menschen aller Art und studierte sie, darunter auch bäuerliche Menschen, die er für gute und interessante Menschen hielt, und nahm andauernd neue Wesenszüge an ihnen wahr, änderte sein früheres Urteil und bildete sich ein neues. Bei Sergei Iwanowitsch war es umgekehrt. Ganz genauso wie er das Landleben liebte und lobte, im Gegensatz zu dem Leben, das er nicht liebte, ganz genauso liebte er auch das Volk, im Gegensatz zu der Menschenklasse, die er nicht liebte. Und ganz genauso kannte er auch das Volk als etwas überhaupt den Menschen Entgegengesetztes. In seinem methodischen Verstand hatten sich bestimmte Formen des Volkslebens festgesetzt, die teilweise vom Volksleben hergeleitet waren, hauptsächlich aber aus dieser Gegenüberstellung. Er änderte niemals seine Meinung über das Volk und seine mitfühlende Einstellung zu ihm. Bei Meinungsverschiedenheiten, die in Erörterungen über das Volk zwischen den Brüdern aufkamen, gewann Sergei Iwanowitsch stets über den Bruder die Oberhand. Eben weil Sergei Iwanowitsch vom Volk, von seinem Charakter, seinen Eigenheiten und Vorlieben bestimmte Vorstellungen hatte. Konstantin Lewin hingegen hatte überhaupt keine bestimmte und unabänderliche Vorstellung, so dass in diesen Streitgesprächen Konstantin stets des Widerspruchs gegen sich selbst zu überführen war. Für Sergei Iwanowitsch war sein jüngerer Bruder ein famoser Bursche mit einem gut platzierten Herzen, wie er sich auf Französisch ausdrückte, aber einem zwar recht raschen, allerdings Momenteindrücken unterworfenen Verstand und deshalb voller Widersprüche. Mit der Herablassung des älteren Bruders erklärte er ihm bisweilen die Bedeutung der Dinge, konnte aber kein Vergnügen daran finden, mit ihm zu disputieren, da er ihn zu leicht besiegte. Konstantin Lewin sah in seinem Bruder einen Menschen von ungeheurer Verstandeskraft und Bildung, edelmütig im höchsten Sinne des Wortes und begabt mit der Fähigkeit, für das Gemeinwohl tätig zu sein. Aber je älter er wurde und je näher er seinen Bruder kennenlernte, desto häufiger kam ihm insgeheim der Gedanke, diese Fähigkeit, fürs Gemeinwohl tätig zu sein, die ihm selbst völlig abging, sei vielleicht gar keine gute Eigenschaft, sondern im Gegenteil ein Mangel. Nicht ein Mangel an guten, ehrlichen, edlen Wünschen und Vorlieben, sondern ein Mangel an Lebenskraft. An dem, was man Herz nennt, an jenem Streben, das den Menschen veranlasst, von den zahllosen sich anbietenden Lebenswegen den einen auszuwählen und diesen einen zu wollen. Je mehr er den Bruder kennenlernte, desto mehr fiel ihm auf, dass Sergei Iwanowitsch, wie auch viele andere Streiter für das Gemeinwohl, nicht vom Herzen zu dieser Liebe für das Gemeinwohl gebracht worden waren, sondern mit dem Verstand gefolgert hatten, sich damit zu befassen wäre gut. Und sich nur deshalb damit befassen. In dieser Vermutung bestärkte Lewin noch die Beobachtung, dass sein Bruder sich Probleme des Gemeinwohls und der Unsterblichkeit der Seele nicht mehr zu Herzen nahm als eine Schachpartie oder die geistreiche Konstruktion einer neuen Maschine. Außerdem fühlte sich Konstantin Lewin mit dem Bruder auf dem Land auch deshalb unbehaglich, weil Lewin auf dem Land besonders im Sommer unablässig in der Gutswirtschaft zu tun hatte und der lange Sommertag ihm nicht ausreichte, um alles Nötige zu erledigen. Sergei Iwanowitsch dagegen erholte sich. Aber auch wenn er sich nun erholte, also nicht an seiner Schrift arbeitete, war er an geistige Tätigkeit so gewöhnt, dass er die Gedanken, die ihm kamen, gerne in schöner, gedrängter Form zum Ausdruck brachte und es gerne hatte, wenn jemand zuhörte. Sein nächster und natürlichster Zuhörer war sein Bruder. Und trotz der freundschaftlichen Schlichtheit ihres Verhältnisses fühlte sich Konstantin deshalb unbehaglich, wenn er ihn allein ließ. Sergei Iwanowitsch mochte es, sich ins Gras zu legen, in der Sonne zu braten und träge zu plaudern. »Du wirst es nicht glauben«, sagte er zu seinem Bruder, »wie ich diese kleinrussische Trägheit genieße. Kein einziger Gedanke im Kopf, alles leergefegt.« Aber Konstantin Lewin fand es verdrießlich, dazusitzen und ihm zuzuhören. Vor allem, weil er wusste, ohne ihn würden sie den Mist auf ein nicht geackertes Feld fahren und weiß der Himmel wie verteilen, wenn er nicht aufpasste. Und das Sech würden sie am Pflug nicht festschrauben, sondern abnehmen. Und dann sagen, diese neuen Pflüge taugten überhaupt nichts, der Andrejewsche Hakenpflug dagegen, und so weiter. »Lass doch, was musst du durch die Hitze laufen?« sagte Sergei Iwanowitsch. »Nein, ich muss bloß für einen Moment ins Kontor«, sagte Lewin und rannte davon aufs Feld. 2. In den ersten Junitagen passierte es, dass die Kinderfrau und Wirtschafterin Agafja Michailowna ein Glas mit soeben von ihr eingesalzenen Pilzchen in den Keller trug, ausrutschte, stürzte und sich die Hand verrenkte. Darauf traf ein junger, redseliger, soeben mit der Universität fertiger Student ein, der Semst war Arzt. Er untersuchte die Hand, sagte, sie sei nicht ausgerenkt, legte Kompressen auf und zum Essen eingeladen genoss er sichtlich die Unterhaltung mit dem berühmten Sergei Iwanowitsch Kosnischew und erzählte ihm, um seine aufgeklärte Sicht der Dinge anzubringen, allen Klatsch aus dem Kreis. Dabei klagte er über die üble Lage im Semstwa. Sergei Iwanowitsch hörte aufmerksam zu, fragte nach und durch den neuen Zuhörer angeregt, geriet er ins Reden, machte einige treffende und gewichtige Bemerkungen, die der junge Doktor respektvoll zu schätzen wusste, und kam in seine, dem Bruder bekannte, lebhafte Geistesverfassung, wie auch sonst nach einem brillanten und lebhaften Gespräch. Nach Abfahrt des Arztes wünschte Sergei Iwanowitsch, mit der Angel zum Fluss zu fahren. Er angelte gern und war regelrecht stolz darauf, dass er eine so dumme Beschäftigung gern haben konnte. Konstantin Lewin, der zu seinen Äckern und Wiesen musste, erbot sich, den Bruder im Cabriolet hinzubringen. Es war die Jahreszeit am Übergang des Sommers, wenn die Ernte des laufenden Jahres sich schon abzeichnet, wenn die Sorgen um die Aussaat des kommenden Jahres beginnen und die Heuernte heranrückt, wenn der Roggen schon Ähren schiebt und diese grau-grün, noch unreif, nicht schwer im Winde wogen, wenn die grünen Haferhalme zwischen Büscheln gelben Grases auf den Sommersaaten unregelmäßig sprießen, wenn der frühe Buchweizen schon Blätter trägt und den Boden verdeckt, wenn die Brachfelder vom Vieh steinhart getrampelt zur Hälfte umgebrochen sind, nur noch die Pfade zurückbleiben, die der Hakenpflug nicht schafft, wenn die leicht angetrockneten, ausgefahrenen Misthaufen in der Dämmerung zusammen mit dem gelben Labkraut duften und wenn in den Niederungen, in Erwartung der Sense, die guten Wiesen stehen als endloses Meer, darin schwärzliche Häufchen von den Stängeln des ausgestochenen Sauerampfers. Es war die Zeit, wenn in der Landarbeit, vor Beginn der alljährlich sich wiederholenden und alljährlich den Leuten sämtliche Kräfte abverlangenden Ernte, eine kurze Atempause eintritt. Die Ernte stand prächtig, es herrschte klares, heißes Sommerwetter mit taureichen, kurzen Nächten. Die Brüder mussten durch einen Wald fahren, um zu den Wiesen zu kommen. Sergei Iwanowitsch weidete sich die ganze Zeit an der Schönheit des dicht mit Laub zugewucherten Waldes, wies den Bruder bald auf eine alte, an der Schattenseite dunkle Linde hin, die mit gelben Hochblättchen prangte und kurz vor der Blüte stand, bald auf smaragdgrün glänzende diesjährige junge Baumschößlinge. Konstantin Lewin hörte und redete nicht gerne von den Schönheiten der Natur. Für ihn nahmen die Wörter dem, was er sah, die Schönheit. Er pflichtete dem Bruder bei, dachte aber unwillkürlich an anderes. Als sie den Wald durchquert hatten, wurde seine Aufmerksamkeit gänzlich vom Anblick des Brachfeldes auf der Anhöhe gefesselt, das teils gelb war vom Gras, teils in Vierecke unterteilt, teils mit Misthaufen bedeckt, teils schon umgebrochen war. Über das Feld zogen Fuhren in langer Reihe. Lewin zählte die Fuhren und war zufrieden, dass alles Nötige ausgebracht wurde. Und nun wandten sich seine Gedanken beim Anblick der Wiesen der Heumahd zu. Er hatte die Heuernte stets als etwas empfunden, das ihm besonders nahe ging. An der Wiese ließ Lewin das Pferd halten. Es lag noch Morgentau unten am dichten Anwuchs des Grases, und um keine nassen Füße zu bekommen, bat Sergei Iwanowitsch, ihn im Cabriolet über die Wiese bis zu jenem Weidenbusch zu bringen, wo die Barsche bissen. So leid es Konstantin Lewin auch tat, dass er sein Gras niederdrückte, er fuhr in die Wiese. Das hohe Gras umspielte sanft die Räder und die Beine des Pferdes, hinterließ seine Samen an den nassen Speichen und Narben. Der Bruder richtete die Angeln und setzte sich unter den Busch, während Lewin das Pferd wegführte, es anband und hineinging in das von keinem Wind bewegte, riesige, grau-grüne Meer der Wiese. Das seidige Gras mit den reifenden Samen reichte ihm an einer Schwemmstelle bis zum Gürtel. Nach Durchqueren der Wiese trat Konstantin Lewin hinaus auf den Weg und traf einen alten Mann mit zugeschwollenem Auge, der einen Bastkorb mit einem Bienenschwarm trug. »Schon wieder? Oder hast du einen gefangen, Famitsch?« fragte er. »Gefangen? Nach woher, Konstantin Dmitritsch? Bin schon froh, wenn ich meine halten kann. Schon zum zweiten Mal ist mir ein Nachschwarm abgeflogen. Gott sei Dank, die Burschen sind ihm hinterher. Waren bei euch am Pflügen, haben das Pferd ausgespannt, sind hinterher. Na, was meinst du, Famitsch? Sollen wir mähen oder noch warten? Tja, bei uns gilt ja warten bis Peter und Paul. Aber ihr mäht immer früher. Tja, gebt nur der Herrgott gutes Gras. Da kann das Vieh sich gütlich tun. Und das Wetter, was denkst du? In Gottes Hand. Vielleicht hält es ja. Lewin ging wieder zum Bruder. Es hatte nichts gebissen, aber Sergei Iwanowitsch ließ es sich nicht verdrießen. Er schien heiterster Gemütsverfassung zu sein. Lewin sah, dass er durch das Gespräch mit dem Arzt angefeuert gerne reden wollte. Lewin dagegen wollte rasch nach Hause, um für morgen die Mäher holen zu lassen und um seine Zweifel wegen des Mähens zu überwinden, der ihn stark beschäftigte. »Ja dann, fahren wir«, sagte er. »Wohin so eilig? Bleiben wir noch sitzen.« »Wie nass du geworden bist.« »Auch wenn nichts beißt, ist es doch schön. Jegliche Jagd ist deshalb schön, weil man mit der Natur zu tun hat.« »Wie reizend ist doch dieses stahlblaue Wasser«, sagte er. »Diese Wiesenufer erinnern mich stets an ein Rätsel. Kennst du das? Das Gras spricht zum Wasser, und wir schwanken und schwanken.« »Ich kenne dieses Rätsel nicht«, erwiderte Lewin lustlos. 3. »Weißt du, ich habe über dich nachgedacht«, sagte Sergei Iwanowitsch. »Wirklich unerhört, was bei euch im Kreis los ist, wie mir dieser Arzt da erzählt hat. Übrigens gar kein dummer Kerl. Ich habe es dir schon gesagt und sage noch einmal, es ist nicht gut, dass du nicht zu den Versammlungen fährst und dich überhaupt aus dem Semstwar zurückgezogen hast. Wenn die anständigen Menschen sich zurückziehen, versteht sich, dass alles weiß der Himmel, wie läuft. Wir zahlen Geld, das geht in Gehälter. Doch gibt es weder Schulen noch Heilgehilfen, weder Hebammen noch Apotheken. Nichts gibt es.« »Versucht habe ich es ja«, erwiderte Lewin leise und widerstrebend. »Ich kann das nicht. Was soll ich tun?« »Was kannst du nicht? Offen gestanden verstehe ich das nicht. Gleichgültigkeit oder Unfähigkeit schließe ich aus. Sollte es schlicht Trägheit sein?« »Weder das eine noch das andere noch das dritte. Ich habe es versucht und sehe, dass ich nichts tun kann«, sagte Lewin. Er hörte nur halb, was der Bruder sagte. Jenseits des Flusses, auf dem Acker, hatte er etwas Schwarzes erspäht, konnte aber nicht erkennen, ob es ein Pferd war oder der Verwalter zu Pferd. »Weshalb kannst du nichts tun? Du hast einen Versuch gemacht, der ist, wie du meinst, nicht gelungen, und du gibst klein bei. Wo bleibt der Ehrgeiz?« »Ehrgeiz«, sagte Lewin, von den Worten des Bruders getroffen, »das verstehe ich nicht. Wenn man mir auf der Universität gesagt hätte, die anderen begriffen die Integralrechnung und ich begriffe sie nicht, da wäre es um Ehrgeiz gegangen. Hier doch müsste man zuerst überzeugt sein, dass man gewisse Fähigkeiten für diese Dinge hat und vor allem, dass diese Dinge auch alle sehr wichtig sind.« »Ja, und ist es etwa nicht wichtig?« sagte Sergei Iwanowitsch, davon getroffen, dass sein Bruder unwichtig fand, was ihn beschäftigte, und besonders davon, dass er ihm offenbar kaum zuhörte. »Es kommt mir nicht wichtig vor. Bewegt mich nicht. Was willst du machen?« Er hatte erkannt, dass es der Verwalter war, den er sah, und dass der Verwalter wahrscheinlich die Bauern vom Pflügen heimschickte. Sie drehten die Hakenpflüge um. »Sollten sie schon alles gepflügt haben?« dachte er. »Also hör mal!« Das schöne, kluge Gesicht des Bruders verfinsterte sich. »Alles hat eine Grenze. Wunderbar, wenn man ein Sonderling ist und ein aufrichtiger Mensch und keinen falschen Zungenschlag mag. Ich kenne das alles, aber was du sagst, hat entweder keinen Sinn oder hat einen sehr üblen Sinn. Wie kannst du es unwichtig finden, dass jenes Volk, das du liebst, wie du oft beteuerst?« »Nie habe ich das beteuert«, dachte Konstantin Lewin. »Reihenweise stirbt ohne Hilfe? Ungebildete Wehmütter schinden die Kinder zu Tod, das Volk verharrt in Unwissenheit, jeder Schreiber hat es in seiner Gewalt, dir hingegen wäre das Mittel in die Hand gegeben, dem abzuhelfen, aber du hilfst nicht, weil es nicht wichtig ist.« Und Sergei Iwanowitsch stellte ihn vor das Dilemma, entweder du bist so unterentwickelt, dass du nicht sehen kannst, was du alles tun könntest, oder du willst nicht von deiner Ruhe oder Eitelkeit oder was weiß ich ablassen, um es zu tun. Konstantin Lewin spürte, dass ihm nur blieb, sich zu fügen oder seine mangelnde Liebe für die gemeinsame Sache einzugestehen. Und das beleidigte und bekümmerte ihn. »Sowohl als auch«, sagte er entschieden. »Ich sehe nicht, dass es möglich wäre. Wie? Geld sinnvoll einsetzen und ärztliche Hilfe leisten wäre unmöglich? Es ist unmöglich, scheint mir. Auf den 4000 Quadratwerst unseres Landkreises, bei unseren Tauwassermengen, Schneestürmen, kurzen Arbeitssommern sehe ich keine Möglichkeit, allerorts ärztliche Hilfe zu leisten. Sowieso glaube ich nicht an die Medizin. Erlaube mal, das ist ungerecht. Ich kann dir tausende von Beispielen anführen. Und die Schulen?« »Wozu Schulen?« »Was redest du da? Kann es denn Zweifel geben am Nutzen der Bildung, wenn sie für dich gut ist, dann auch für jeden anderen?« Konstantin Lewin fühlte sich moralisch in die Enge getrieben, Darum geriet er in Hitze und gab mit einem Mal den Hauptgrund preis, weshalb er der gemeinsamen Sache gleichgültig gegenüberstand. »Mag sein, all das ist gut, aber warum muss gerade ich mich um die Einrichtung von Sanitätsstellen kümmern, die ich niemals nutzen werde? Und von Schulen, wohin ich meine Kinder nicht schicken werde? Wohin auch die Bauern ihre Kinder nicht schicken mögen, zumal ich gar nicht fest davon überzeugt bin, dass man sie dahin schicken sollte?« Sergei Iwanowitsch war einen Moment verdutzt über diese unerwartete Anschauung der Dinge, doch sogleich ersann er einen neuen Angriffsplan. Er schwieg, zog eine Angel aus dem Wasser, warf sie wieder aus und wandte sich lächelnd an den Bruder. »Erlaube mal. Erstens wurde die Sanitätsstelle schon gebraucht. Wir haben doch für Agafja Michailowna den Semstwa-Arzt geholt. Tja, ich glaube, die Hand bleibt schief. Das ist noch die Frage. Außerdem ist ein Bauer, der lesen und schreiben kann, als Arbeitskraft für dich wichtiger und wertvoller.« »Nein, da frag, wen du willst«, entgegnete Konstantin Lewin mit Entschiedenheit. »Einer, der lesen und schreiben kann, ist als Arbeitskraft viel schlechter. Auch die Straßen auszubessern ist unmöglich, und sobald man Brücken baut, werden sie gestohlen.« »Im Übrigen«, sagte Sergei Iwanowitsch mit gerunzelter Stirn, denn er mochte keine Widerreden, insbesondere wenn diese ständig vom einen zum anderen sprangen und ohne jeden Zusammenhang neue Argumente anführten, so dass man gar nicht mehr wusste, worauf man antworten sollte, »im Übrigen geht es nicht darum. Erlaube mal. Erkennst du an, dass Bildung ein Segen ist für das Volk?« »Das erkenne ich an«, sagte Lewin aus Versehen und überlegte sogleich, dass er nicht gesagt hatte, was er dachte. Er spürte, wenn er das zugäbe, würde ihm bewiesen werden, dass er dummes Zeug rede, völligen Unsinn. Wie ihm das bewiesen würde, wusste er nicht. Er wusste aber, dass ihm das zweifellos logisch bewiesen werden würde, und er wartete auf diese Beweisführung. Der Einwand war schlichter, als Konstantin Lewin erwartet hatte. »Wenn du das als einen Segen anerkennst«, sagte Sergei Iwanowitsch, »kannst du als ehrlicher Mensch gar nicht anders, als die Sache zu lieben und ihr beizustehen und deshalb auch dafür wirken zu wollen.« »Aber ich erkenne das noch nicht als gut an«, sagte Konstantin Lewin errötend. »Wie, du hast doch eben gesagt, das heißt, ich erkenne es weder als gut noch als möglich an. Das kannst du nicht wissen, ohne dich darum bemüht zu haben.« »Nehmen wir mal an«, sagte Lewin, obwohl er es überhaupt nicht annahm, »nehmen wir an, das sei so. Trotzdem sehe ich überhaupt nicht, wozu ich mich darum kümmern soll.« »Was heißt das?« »Also, da wir nun einmal darüber reden, so erkläre es mir aus philosophischem Blickwinkel«, sagte Lewin.
Big hit in the United States of America. I call myself Prima Nina because I think I'm a prima ballerina and I'm in ecstasy. This year,
you the future was finished. They lied. Neon Screams, How Drill, Trap and Bashment Made Music New Again by Kip McIntosh. Pre-order now.
Yo. Me just around there, me not see nobody.
Them start the war, run now for Rungo. Shot in a boat, get like fungus. Five shot down like a school bus. Young red boom.
Me roll up in a me mother titter. 6 kilo load like a macharina. Pull it, them a double like me daddy be man. Said that them a not a only thing where them a fire. And the gun a riot, so you come a black a rima. Like nipple palm, make me squeeze, squeeze the chica. Boy, brain fly, I never need a weed ya. Give EP, no need permission, any time if you kill a nigga.
We saw the puzzle, so easy like judge a smuggle. Look at you, then I wake you down. You are one of them devil trouble. We saw the puzzle, so easy like judge a smuggle. Look at you, then I wake you down. You are one of them devil trouble.
So the get your belly and push them out. And some of them just full of your mouth. Both you die a butcher and they never bust a shout. And they never shot a man for in a gun count. Yes, that's the least. I'm a cop, she got pressed and police. Cause of badness, me grease. One dance said BPP.
I make money, I make the money, money. I make money, I make the money, money. I make money, I make the money, money. I make money, I make money, go. Never in the plane touch down, I make the money, go. Whenever the plane touch down, I make enough of them drugs money. Hell my fuck badness, no bugs money. Shuffle black hoy and make your bones on me. Smuggle keys and lock, me no run down me. Dirty millions attack, make your tongue down me. White lady a play at the symphony, me no racist. But white bitch bring money. Some left from me, yeah, some things on me. Million run for me. I make money, I make the money, money. I make money, I make the money, go. Make money, I make the money, money. I make money, I make the money, go.
Yo, let me run.
Pretty girl alone, me say living off in me town. Big body, stiff, fresh, well, silicone. No bother worry about your pussy, cause I you me mom. And if I boil enough, it's easy to get you send me home. Look how your skin clean and your brown. Put it down, so hand on me, here it go down. Put it on your river, so you know me, cocky down. You give me the fuck of me life, so yeah, you me crown. Your body slap up on mine. Kill me with the wine, but you use control mine. Tongue in your belly, me go make a sunshine. So no hobby bone, not the baby, a star time. Come put your foot up on me shoulder. Kill up with folk like, so me never sober. Baby, cramp up, baby, because it's a soda. Anytime you come, baby, the game over. Me humble and I got y'all make me fall. Just let me see it like any chase, nigga. Show me a fuck, you can make you hate me, son. No, me not stop for car, I mean, she want. Me humble and I got y'all make me fall. Just let me see it like any chase, nigga. Me no business for fear, nigga. They call them love me and I got my time.
Got the road like 345. Get your girl wet, they don't know me, but I don't know that they just need one night. Regional like what to she, huh? Classic fuck, pull up me pasta, bam, and rebuck.
Some rubbish with some wire, random, yeah, we have the Mebo. Who kept on the cocky, why can't I put them on the Miko? They too off for them, girl, the Miko, then the Rebo, then the Rebo, then the Rebo. Shut up, I don't care, the Kibo.
Y'all is a millennium. To pussy me, bring the fire like a rebellion. Touch your wrist and daddy, cover me, no feeling the lung. In our belly, me go sit up, blow up in the lip.
Y'all give me the puna and the nini, so. Cocky ring in a them belly, puna, no, 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 no. Give me the puna and the nini, so. Make she sing melodies, la, 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 boom, boom.
Let me tell you about gales, new millennium, gales, Y2K, gales, master degree, gales, fuck it in a traffic, graphic, just vanish, it damage, me grab it, no caress, me grab race, me grab gay, stab it, you love me, you promise.
This girl eat the ice cream and on the cone alone. I did them girl call when she home alone. She blew up on the thing like a saxophone. Xylophone, all kind of phone, I feed her with bank kind of phone.
She send it to California, she call. My boss me choose in, I'm out, me load the wall. I'm on the line, yard, I'm watching cookie clothes, I fall. A wicked girl all over her face, my bars are roll. She texting, but she there, she wants, she soon come on.
Me full of style and me design, I know. The kind of flow, we kind of slow, we make the mind a blow. The type of skirt, she a remedy for China show. She pop on me pool, me money no, I'm no kind of show. Kind of show.
My sister turn around like terminus. Underneath her burning up 5,000 Kelvin. She call me the king, she call him the Kelvin. No pretending, me at the wrist, tight hold from big penis. Pick me by the coffee, pick the can't chick.
Gales, gales, new millennium. Gales, gales, why you 2K? Gales, gales, master degree. Gales,
I'm not a regular boy.
Regular.
Big fat Benz, I don't be my boy. Them say we could've, but me did it, my boy.
Did it.
Call me here, what's coming, leaving a sky.
Admit it. Who changed the game on the place? Everybody done the box, who did it?
Oh.
Flood the gas pedal, now kid. Sport mode, dog. The Benz on the limit.
None.
Dash your money like in a luxury barn.
Rich.
Dog, I'm winning. Mm. Throw a food for your head when I get in the park.
If you know.
My dog, I'm winning.
I'm not a regular boy. Anybody violate, them thing have a fly. Some try them luck, them things say a lie. Make shot, enter body, exit through your eye. Me and a one regular boy,
yeah.
Big fat Benz and a be my boy. Them say my code about my deal with my boy. Call me here, what's come and live in the sky.
Here play a mood, I'm a fool, I fly that fool.
Me and white them cross the road and take them to school. Money them are hype with, I dap my make me straight out. If them didn't make a fool, and only them would a recruit.
Us, rich and not dog, dog, fly gun, bombers. Billions of dollars, that I only ask for. For the money, call dog, no, me no want to. Dog time to waste on attention, the eye glass.
I'm not a regular boy. Call me here,
first time I live in the sky.
Admit it. Talk to you. Who changed the game on the pace? Everybody done job of ask who did it. Flood the gas better now, kid. Sport more dogs. Depends on the limit.
None.
That's your money like in a luxury band.
Rich.
Dog and women. Into a food
party. Shut the record. We never you till see a day and day and day. Money day enough. Baga baga. Who do you see sign? Dala dala. Happy life with stress come brother. Change it the way you climb up later. Money you can be one back another. Land peace for your life and your fire. Nobody know how to see the boy. The man's boy. Six them way. Change it the way you climb. Six free six pass. Why police the good name? For your life.
Even though, but listen, I'm nothing for put on. If it me do, if my cold, hard deep freeze degree the six below. Who don't know them quick for know them this for sure. Them if for sure, me know them think of this mature. Nobody make them know the clip me load them more than 64. Cricket port of this show. Gaza machine, no enough is so, enough is it. If you should have take me advice, not to this the code of conduct. Gaza man just have to do what you
know. If you fire ball and push up your fire, if he man the goalie hold it. Him slowly hold it, head a bump slow, roll it, pull it. Look and never post it, pull it, pull it, choose it, post it. Juvenile, the same thing, I'm in full and nothing behind the roses. One of a kind, but who will look it up and post it. Size 30 shows that even tone, have it, it's just it. Nothing to say, your body what to show.
All the sex them big and large. You know for your she's sex in charge. Sandy Park 51 feel bad. Boy disappear from a desk squash bar. Hot topic, hot topic. Get a screen grab me pick a cut hot and a cravat. In a your face I put the sex them naked. High grade than US in a pocket. Currency high and me eye them fry. Fuck a girl with me but a good way if you spend time. Pull up head gone that I organize crime. More than 1,000 girl walk all themselves mine. All the sex them big and this. We run the street till breakfast. Hot like nothing like for someone to trip. Me taking out the back of her mouth at dentist day. All the sex them big and large. Enough for y'all, she's sex in charge. Sandy Park 51 feel bad. Boy disappear from a desk wash bar.
Oh, you feel better than kill it for PHK, but my brawling, no number got talking. The clip them been like the bricks. If you step up on the hill, you can't let say you better not kill. No shoot, nobody them name, never call for murders. When we walk with pop with the Tazik pump rifle, no load with game cartridge, yo, fight, yeah. Second to none, not talk no religious, so man, I mean, no left my gun. The 10 of them still no make one, the new millennium. Boost them head and hit no jam. Hilltop a roll a march, we march like the Balibans. But then on the sham, we have the trigger with the panel lock gun. We got them rusty in a bush and in a sand, we have the little matic tuck in the pocket of my pants. Humble, but my wicked like my dan. Oh, you feel bad and not kill it for PHK, but my brawling, no number got talking, yeah. The clip them been like the rips. If you step up on the hill, you can't live, say you bad and not kill. No shoot, nobody them name, never call for murders. When we walk with power with the Talzik pump rifle and load with game cartridge, yo.
Now if you chat, come and don't talk for me. Ask me touch the road, girl, I bring your pussy, give me. Every girl love six, so we sweeter than a cookie. Fire now, makes money, better you not talk to me. Big guns, man, I push, while they fuck out them a footy. We know what you when you let the dog, man, man, okay. Better pray millions, but instead of you chucky, never let the glad 26 shot and chucky. Cause if the greens, I can call a loo. We never follow you, we do it when I do. You better follow you. I see six touchy, girl, me see the camera crew. Skin white out, I'm full of fucker too. Healthy and bad, motherfuckers, what you gonna do? Me and the place, fuck us up, me, what you gonna do? West Mala, Lava, Nga, and over the match of us. All my salt, mash, sauce, bring that the attitude. Bad, I'm
a nigga, but I'm a man. Fire, but I'm a man.
Six. Boss man, madam loony. AK shot six, real no movie. Daddy run left the car, mommy drop the school fee. Full of AR cause money ice is a moochie. Sometimes our badness first. Lace up the very long shoe, the converse. From my body to a spirit, come get the convert.
One last six bars, to the keys to the death.
Me will do it. From a killing for one, me will do it. My heart so come so fast, you got me.
I'm that guy.
Behind the scenes, my youth, me will do it. Me will do it, glad do it. Lifeless body, a street. Body fuck up a road and a pop in a white shit.
Me will do it.
Now boss will do it. Friends man, someone in the end.
One in your heart and watch your sudden panic. Heart cap, pump your whole bowel. Slow way to daddy, she fill up nobody. My gun no rent, see if you got the power like them near 50 cent. Anti-wedding first one cause of funeral and cell. And we not just kill me positive, we bust ahead. Negative them, I go get over in time, we go feed them. Me will do it, I'ma kill them, go on, me will do it. My heart so come so fast, it clap me. Behind the scenes, my youth, me will do it, me will glad, glad do it. Lifeless body a street, but the fuck up a road, I'm never been a white sheep. Me will do it.
I will do it. I will free all we are murderer. I just know what we eat. Anyway, me make the pee. Anyway, me go with these and the virus. Can't make none of we go in ya.
I will the fuck who I pray for the cool. And maybe just a make the pee in a sleep.
But long time for real. My dog, we no free for do it.
Them know my dog, you know. Papa fast, you know. Self man, you know. They done fast, you know. Me now fi push no button fi start it up. Me have a crime photographer if you want picture. A lot of us, you know. Wicked and cross, you know. Hard world cross. Family clean a class. But the face get put on it. No go no garage. Mama, why we get anything where you want? Just say, you know.
I will go up free while we are murderer. I just know what we eat. Anyway, we make no pee. Anyway, we go with these. And the virus can't make none of we go eat.
Kid a tone, them one tone, and a tone, great tone, Josh tone, Gaz on his head, Prima. Me a son killer money power with. Them never ready for the road. Go over your late on target. So we have to put him down in a hole. Pussy wall them and wall them and come get. Everything in a the clip we have done them. Pussy wall them and wall them and come get. Everything in a the clip we have done them. BSC climb in a the teach. Me did hear me go say because I saw me did. No that run me good here pan a sunny street. People up all on me gun never stop a beat. Right now you go put him in a freezer. The pussy never did a listen when the mama preach. Just for them top out you run the town. What in a your head pussy you never defeat. Yo, me a son killer when me power with. Tell me about ready for the road.
She never box you. Bout a you run Moscow. Dog, nobody never ask you. Better cookhead kill a fear wristler. You too lie bout your power with sizzler. Baby badness, go on with a dribbler. A mind gunshot kick you like Milner.
Cause I'm afraid of them. And when I can't them a power. Come on them, you pussy, you them who don't want war. Call a Nobel. And a plant me attack. The rifle with green army, a camouflage. Rock float, the thing tougher than stone. Any violation, they make a one phone. Call to a foot zombie there, you want with a liquid to make chrome.
They make a cokehead, kill you, yeah, Lasko. You too lie, dog, she never box you. Bout a you run, Moscow. Dog, nobody never ask you. Better cookhead, kill you, fear, wristler. You too lie, bout your power with sizzler. Baby badness, go on with a dribbler. And my gunshot kick you like Milner.
You just a say you bad, but why you bad? Nobody no know. Who are just a bring man bad, Mr. Titan? What's Senegal? The rifle, the belly, Maryland. 130 the clip alone. Jungle is time passing. Some tight thing with the offspring. Lasting, everlasting, everlasting.
You feel me? You know where I'm at?